Hallo und herzlich willkommen bei Lessons to Grow. Heute habe ich etwas für euch, das mich sehr, sehr gefreut hat, denn am 8.7. war ich selber zu Gast in einer Podcast-Folge, nämlich bei der Nachfolgeschmiede von dem Benedikt Stentrup. Und dort hatte ich die Freude, sowohl über die Strategic Growth Formula zu sprechen und wie die funktioniert im Mittelstand, die Wachstumsformel für Mittelständler und Late-Stage-Startups. Und darüber hinaus haben wir das Thema Firmenverkauf im Mittelstand sehr, sehr genau beleuchtet. Das Interview schalte ich jetzt für dich frei, direkt nach dem Intro.
Schön, dass du heute Zeit hast für das Gespräch. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Und Benedikt, dir auch vielen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr. Mein Name ist Armin Rau. Ich bin selbstständiger Unternehmer, 63 Jahre alt, war früher mal Corporate Manager und habe mich vor 12 Jahren aus dieser Welt verabschiedet, bringe heute das Know-how, was ich über Jahrzehnte in Großkonzernen international ansammeln konnte, bringe ich heute in den Mittelstand. Und das ist meine Mission, also als Wachstumskatalysator im Mittelstand zu agieren, beruflich. Ansonsten vielleicht noch privat, ich glaube, ich habe es gerade gesagt, verheiratet, 2 erwachsene Söhne, die auch schon im Berufsleben sind. Ja, und ich lebe im wunderschönen Leipzig.
Ja, danke dafür. Stelle ich mir vor, das Konzernleben hat ja ein bisschen andere Spielregeln als der Mittelstand.
Ja.
Wie kam es denn zu deiner Umorientierung, dass du gesagt hast, ich verlasse die Konzernwelt und kümmere mich mehr um den Mittelstand?
Das war relativ pragmatisch. Ich war ja in Senior- bis Top-Management-Positionen in den Konzernen, also habe so schön die klassische Konzernkarriere gemacht. Zuerst über viele Jahre bei Siemens bis zum oberen Führungskreis und wollte mit Anfang 40 nochmal was anderes sehen als Siemens, sage ich jetzt mal so ganz einfach. Ja. Und das war so eine bewusste Entscheidung, war dann zeitlang Geschäftsführer beim Personaldienstleister Manpower, der vielleicht auch vielen etwas sagen wird, und zuletzt Vorstand einer Swisscom-Tochter. So, diese Tochter wurde dann veräußert von der Mutter, so dass sich dann unsere Wege trennten, also den der Swisscom und meiner. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen parallel mich erstmal betätigt. Ja, also war eigentlich das erste Ziel, wieder in so einer internationalen Management-Position zu landen. Ich hatte aber an und für sich schon länger den Wunsch, mal etwas auf eigene Faust zu machen. War natürlich als etablierter Manager auch ganz ordentlich bezahlt. Natürlich jetzt ja etwas skeptisch und auch ängstlich vielleicht. Dann habe ich das eine Zeit lang parallel gemacht. Und wenn du das so machst, dann, wenn du anfängst als Selbstständiger, ist Netzwerk eben sehr, sehr wichtig, weil du brauchst ja den Vertrauensvorschuss. Und dann war es eben so bei mir, Siemens war ich zu lange raus, Manpower war ich zu kurz da und Swisscom ist ja in der Schweiz angesiedelt, da ist die Netzwerk Route dann auch etwas schwieriger zu realisieren als im eigenen Land. Das heißt also, für mich war die Frage, wen gehe ich an, wo Entscheidungswege kurz sind, wo ich auch schnell mit Entscheidern sprechen kann, und darüber hinaus auch, wer ist in meinem Netzwerk so unterwegs, und da waren eben auch viele im Mittelstand unterwegs. Mhm. Und so kam das wirklich sehr, sehr pragmatisch, dass ich gesagt habe, dann muss ich da hin, weil da kommst du als Selbstständiger schnell zu Cash, weil das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn du anfängst, wie ich finde. Genau. Und so kam das einfach zu dieser Mittelstandsgeschichte, und daraus ist ja über die letzten 12 Jahre dann eine schöne Story entstanden.
Ja, und du hast dich ja mit deinem Unternehmen Blunaranja auf Lead-Generierung und Kaltakquise fokussiert.
Genau.
Hattest du vorher schon so einen klaren Vertriebseinschlag, oder woher kam das, dass das zum Fokus geworden ist?
Ja, auch wiederum wirklich sehr, sehr pragmatisch. Also erstmal ja, ich hatte einen Vertriebseinschlag. Auch in meinen Management-Positionen war ich in der Regel verantwortlich für die Themen Strategie, Vertrieb, dann die ganze Ja, aber alles, was mit Vertrieb zusammenhängt, aber auch bis zur Dienstleistung, ne? Also zur Erbringung der Dienstleistung. Ich war im Prinzip fast immer im Software- und Dienstleistungsbereich unterwegs, also Business Services, IT und so weiter. Also war schon ein sehr starker Vertriebslastig, wobei ich jetzt auch wiederum eher zu dem Akquise-Thema kam, weil ich mein Netzwerk am Anfang kontaktiert habe und habe einfach gefragt, was braucht ihr denn so? Ja, und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen haben gesagt, also was wir eigentlich brauchen, sind neue Kunden. Kannst du nicht mal dein Netzwerk, du bist doch gut vernetzt, Armin, kannst du nicht mal dein Netzwerk irgendwie anrufen und nicht mal sagen, ob die nicht mal mit uns sprechen wollen? Das heißt also, das war auch wiederum mehr oder weniger so ein pragmatischer Ansatz, der dann so ein bisschen mit Zufall auch zusammenhing. Dann habe ich aber sehr, sehr schnell erkannt, erstens mal, als mein Netzwerk zu Ende war im Mittelstand, kommst du schnell weiter mit den Leuten. Das war ein Kriterium. Und zweitens habe ich eben auch festgestellt, dass viele Mittelständler viele auf so einem Plateau sind. Ich würde fast sagen, die Mehrzahl. Weil da fängt so ein Unternehmer mal an, dann kriegt er Kunden, natürlich auch wiederum über sein Netzwerk, und die Kunden empfehlen dann weiter, beziehungsweise geben Folgeaufträge. Das führt natürlich auch zu einem soliden Geschäft, ist aber nicht tauglich dann für planbares und kontinuierliches Wachstum. Das heißt also, ich war da genau an einer Herausforderung dran, die sehr, sehr viele beschäftigt, die wachsen wollen. So, und auch wenn es am Anfang, sage ich mal, wenn ich da so ein bisschen zu dem Thema kam, dann wie die Jungfrau zum Kinde, habe ich aber dann sehr, sehr schnell gemerkt, das hier ist ein zentrales Thema. Und das willst du weitermachen. Und mittlerweile machen wir das als eines meiner Geschäfte zentral schon, ja, eigentlich seit Anfang an ist das ein Fokusthema bei mir im Geschäft, Akquise. Und das wird auch ein Geschäft bleiben.
Ja, glaube ich. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Wir kommen ja nachher noch zum Thema Wachstum für KMU in Late-Stage-Szenarien und ist ja ganz logisch, wenn du vorne mehr Kunden akquirierst, mehr Projekte, mehr Umsatz, was auch immer, da muss natürlich entweder die Organisation effizienter werden oder sie muss wachsen.
Und, so ist das. So,
und Wachstum, das sind immer auch Wachstumsschmerzen, nicht nur in der Organisation, sondern eben auch finanziell, weil du dann ja Liquidität brauchst, du bist mehr in Vorleistung, du hast Entwicklungskosten. Also finde ich total spannend und da kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich deine strategische Erfahrung eine ganze Menge den ein oder anderen Mittelständler auch ein bisschen helfen können.
Ja, klar. Da kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch dazu. Dazu habe ich ja die Strategic Growth Formula entwickelt. Das ist genau ein Rahmenwerk, was praktisch von der Akquise oder dem Wachstumsansatz praktisch bis zur Veräußerung des Unternehmens alle Lebenszyklusphasen eines solchen Mittelständlers abbilden kann und wo dann auch umfassend an der Wachstumsstrategie und deren Umsetzung gearbeitet werden kann, je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade befinde.
Ja, dann lass uns doch gerne mal einsteigen. Jetzt schmeiße ich zwar das Podcast-Skript wieder ein bisschen um, aber inhaltlich ist das, glaube ich, für unsere Hörer so leichter, dem zu folgen. Also du beschäftigst dich mit Wachstum von Mittelständlern bis letztlich zum Verkaufsszenario. Du hast gerade von einer Wachstumsformel gesprochen. Was ist da drin und was bringst du mit oder was muss der Mittelständler für Rahmenbedingungen schaffen, damit das funktioniert?
Ja, genau. Also die ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Erstmal, was ist denn überhaupt bei mir als Coach, oder ich nenne mich auch immer ganz gerne Katalysator, weil ich sehr, sehr umsetzungsorientiert bin. Ich bin weder der klassische Coach noch der klassische Trainer. Ich bin zu pragmatisch, ne, um einfach nur so Wissen zu teilen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, erstmal, was ist denn überhaupt das Klammerthema bei dem, was du repräsentierst? Und das ist ganz klar Wachstum. Ich stehe für Wachstum und ich kann eben nicht nur diese Einstellung, sondern auch den richtigen Ansatz eben demzufolge weiterbringen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie gieße ich das jetzt in ein schönes Rahmenwerk, sodass das auch einfach und eingängig kommunizierbar ist. Und dann ist mir der Gedanke gekommen mit der Strategic Growth Formula, also die Formel für strategisches Wachstum. Und die einzelnen Buchstaben des Wortes Growth, die stehen dann eben für eine Phase, in der ich mich als Unternehmer, Geschäftsführer befinde. Das G steht für Growth Enablement. Also ich muss erstmal die Company ja präparieren überhaupt für Wachstum. Ne? Das ist jetzt unterschiedlich komplex, je nachdem, wo ich bin. Ne? Also wenn ich jetzt im produzierenden Unternehmen bin, dann kann ich nicht einfach so wie der Teufel Kunden auf einmal jetzt akquirieren und dann habe ich die Kapazitäten gar nicht, um die zu bedienen. Mhm. Das heißt also, ich habe hier einen relativ hohen Aufwand, um mich hier wachstumstüchtig, würde ich fast sagen, zu machen. So, im Dienstleistungsbereich ist es ein bisschen einfacher. Roland Berger hat immer früher gesagt, first the business, then the people. Da kann man das ganz gut machen. Aber das ist jetzt so unterschiedlich, ne? Also, und da geht's halt eben einerseits darum, wirklich die Organisation dann von ihren Ressourcen her vorzubereiten und dort eben entsprechende Umsetzungspläne zu entwickeln und die auch umzusetzen. Man muss natürlich das dann auch ein bisschen überlappen. Man kann jetzt nicht warten, bis alles fertig ist und dann fängt man an, Kunden zu akquirieren. Das muss schon ein bisschen ineinander greifen. Ja. Ja, und je flexibler das Ganze geht, desto besser ja auch. Also ich könnte beispielsweise im produzierenden Gewerbe ja erstmal flexibel ein Auftragsfertiger, nur mal als Beispiel, am Anfang etwas delegieren und dann sukzessive meine Eigenkapazitäten aufbauen. Das sind ja gängige Ansätze, die man da zum Beispiel fahren kann. Und Growth Enablement geht dann halt eben sehr, sehr stark über diese Themen. Einerseits, wie präpariere ich mein Unternehmen? Zweitens, wie komme ich an die neuen Kunden ran? Und vor allen Dingen, wie mache ich auch aus den Kontakten Kunden? Das ist nämlich auch eine riesige Herausforderung, der viele nicht gewachsen sind. Die kriegen vielleicht noch Kontakte oder mit Unterstützung einer Agentur, wie wir die Blue Naranjas machen, kriegen die Termine. Dann, ich sage immer so schön, dann schaukeln sie das Kindchen aber nicht nach Hause. Ja, dann fängt nämlich erst die Arbeit an, muss man einen Abschluss machen. Also
das Growth Enablement. Das ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Wenn nach einer erfolgreichen Messe die angesammelten Visitenkarten erstmal 8 Wochen irgendwo liegen, weil dann ist ja Urlaub und dann ist das und das und dann ist der Kontakt eigentlich schon wieder kalt.
Genau, ist ein weiteres Beispiel. Und selbst wenn es nachverfolgt wird, dann muss ich immer noch wissen, wie führe ich jetzt das Gespräch, wobei Messe ja schon eigentlich relativ warm ist, weil jemand kommt ja zu mir an den Stand, weil er ein genuines Interesse an meinen Dienstleistungen oder Produkten oder Lösungen hat. Ne? Mhm. Aber trotzdem muss ich noch wissen, wie baue ich denn jetzt so ein Gespräch auf, wie gehe ich den an, wie geht der Nächste, wie qualifiziere ich den, lohnt es sich überhaupt, da etwas weiterzumachen, wie soll mein Angebot aussehen, damit der eigentlich gar nicht mehr überlegen muss und letztendlich auch, wo auch viel Geld liegen bleibt, wie verhandle ich jetzt mit dem, so dass ich am Ende auch noch einen profitablen Deal mache und nicht einfach sage, okay, Hauptsache der Abschluss, nach mir die Sinnflut.
Ne? Genau, also, ne, noch schön Nachlass aufs Konto und das ist ja bei den Vertriebsorganisationen immer, je nachdem, wie die geführt sind, ne, dann sind die so drauf aus, einen Abschluss zu machen, dass dann nachher 4-5% Marge unterm Strich fehlen, weil sie vorher beim Einkauf zu nachgiebig waren. Das wird dann irgendwie vergessen, ne?
Das ist genau der Punkt. Und ich sage immer, die größten Feinde von einem guten Verhandlungsergebnis sind Zeitdruck, ja. Also wenn der unbedingt schnell den Deal schließen will. Und zweites Harmoniebedürfnis, ne? Also, man versucht dann immer sozusagen, ich will ja noch später mit dem Business machen und das kann ich dem jetzt nicht antun oder was auch immer. Das ist aus meiner Sicht alles relativ großer Quatsch, weil man da sehr, sehr viel Geld liegen lässt. Also das ist Growth Enablement so mal im Gro. Dann haben wir als nächstes, das R bei Growth steht für die resiliente Organisation. Weil wenn ich dann mal mein Unternehmen aufgebaut habe, ist, viele nennen es auch Agilität. Mir gefällt das Wort Resilienz ein bisschen besser, weil Agilität erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an Aktionismus, obwohl es nicht so gemeint ist. Aber Resilienz heißt ja im Prinzip, dass wenn ich irgendwo erschüttert werde oder wenn ich aus meiner normalen Spur rauskomme, schnell wieder reinkomme. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, hat auch was mit organischer Organisation zu tun. Das heißt, ich kann mich sehr, sehr schnell an wachsende, sich verändernde Bedingungen anpassen. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel mit der Produktion gehen, meine Produktion kann auch ein Stück weit atmen. Ja, das heißt also, ich hab jetzt nicht alle hier Kapazitäten für x Aufträge und die halbe Zeit im Jahr steht das halbe Werk still. Ja, das ist irgendwie ja nicht so toll. Das heißt, es hat alles mit Resilienz zu tun und hat auch viel damit zu tun, wie laufen meine Prozesse ab, wie mache ich die klare Führungsstruktur, klare Aufbauorganisation und natürlich auch das Thema Recruiting ist ein Teil auch schon eigentlich von Growth Enablement, aber kommt in diese resiliente Organisation auch rein, also zum Beispiel auch so ein Mix vielleicht zwischen externen und internen. Solche Themen kommen dann in die Resilienz mit rein. Mhm. So, jetzt bin ich resilient, alles prima, aber dann entsteht ja auch irgendwann mal wieder Effizienzsteigerungsbedarf, dann kommen wir in die dritte Phase von Growth, nämlich Operational Excellence, ne? Also operative Exzellenz, weil ich will ja so effizient wie möglich werden und wenn ich in dieser Phase bin, brauche ich Business Process Optimization, also Optimierung von Geschäftsprozessen, wie kann ich die schlanker, schneller machen, effizienter im Sinne von Zeit, Kosten, Qualität. Vielleicht gibt es auch gewisse Prozesse, die kloppe ich, sage ich mal, komplett in die Tonne und sage, okay, ich will eigentlich dieses Ziel hier erreichen. Ich will so schnell wie möglich nach den Kriterien vom Auftrag zum Cash kommen. Und so wie wir das jetzt machen, da können wir eigentlich nur verschlimmbessern. Wir müssen das komplett neu aufsetzen. Das wäre dann ein komplettes Re-Engineering von so einem Prozess. Bis zum Outsourcing, dass man auch sagt, pass mal auf, müssen wir eigentlich die Gehaltsabrechnung selber machen? Mhm. Ja? Oder können wir das nicht einfach jemandem Dritten geben und der das billiger und besser kann? Also gängige Sachen, das ist Operational Excellence, mal so ein bisschen nur als Beispiele davon.
Ja.
Dann kommen wir zum W, nämlich, das ist jetzt spannend, was auch mit dem anderen Experten, was ist alles spannend, aber ist auch spannend, finde ich, oder ich finde es spannend, sagen wir es mal so, das heißt Wealth Creation, also wie mache ich meine Firma wertvoller? So, und hier sind wir dann in Themen, eigentlich klassische Profitabilitätsoptimierung, ja, wie optimiere ich meine Deckungsbeiträge, wie optimiere ich meine Bottomline, also meinen operativen Gewinn. Ich sage immer, der Tod eines jeden Unternehmens steckt in den Gemeinkosten. Ja, wenn ich die erstmal an der Backe habe, insbesondere bei personalintensiven Geschäften, dann wird es sehr, sehr schwierig, meine Firma kontinuierlich so effizient zu gestalten, dass der Wert der Firma auch steigt. Es hat natürlich sehr, sehr stark auch mit dem Lebenszyklus der Produkte zu tun, wo befinde ich mich, habe ich in der Kundenstruktur eventuell Klumpenrisiken, sind alles wertmindernde Effekte, an die ich mich dort ranmachen muss und die ich unbedingt angehen muss, wenn ich den Wert meiner Firma kontinuierlich steigen will. Und da empfehle ich auch immer eine sogenannte Vendor Due Diligence, also man macht praktisch eine Due Diligence seines eigenen Unternehmens, ja, ohne vielleicht das Ziel haben, es zu verkaufen, aber ich kriege eine komplette Transparenz und Optimierungspotenzial. Einerseits auf der kommerziellen Seite und wenn ich es ganz besonders toll machen will, mache ich es auch noch auf der rechtlichen Seite, ja, mit anwaltlicher Unterstützung, was wir naturgemäß nicht machen und auch nicht dürfen und dann auch von wirtschaftsprüferischer finanzieller Seite, was wir erst recht nicht dürfen. Ne? Also ja. Da muss ich mir dann entsprechend einen Anwalt holen, der Gesellschaftsrecht oder auch die verschiedenen Spezialgebiete dort hat, vielleicht auch M&A und einen Wirtschaftsprüfer, der mir genau mal hier meine Firma auf links drehen kann, Risikofaktoren auch entdeckt, bevor es später vielleicht mal beim potenziellen Exit, also beim Verkauf, dann sowieso ans Tageslicht käme. Also das ist Wealth Creation, die vierte Phase. Dann kommen wir zur letzten, sag ich mal, Lebenszyklusphase erstmal. Das heißt Transcend. Das heißt also, Transcend heißt ja praktisch auf die nächste Ebene kommen in der Unternehmen und das disruptiv. Also hier geht es dann darum, jetzt eben nicht zu verkaufen, sondern zu kaufen. Das heißt also zum Beispiel auch international zu wachsen über grenzüberschreitende Übernahmen, was für mich eigentlich immer, wenn es richtig gemacht wird, ist auch sehr risikobehaftet, aber wenn es richtig gemacht wird, ist eigentlich die Methode, um schnell und effektiv in neue Märkte zu kommen, muss aber de facto richtig gemacht werden und kann auch als Option ausgeschlossen werden, wenn sich einfach keine passenden Kandidaten hier finden. Ja, und da geht's dann wirklich dann um Cross-Border M&A, Übernahme von Kandidaten im Ausland. Disruptives Wachstum im Prinzip ist Transcend, ja? Also vom organischen Wachstum weg in die Disruption. Genau, kann auch mit disruptiver Innovation zusammenhängen und so weiter. So, und dann haben wir natürlich auch noch die Person in diesem ganzen Vorgespräch, hatten wir es ja kurz auch ein bisschen angerissen. Du als Unternehmer willst ja auch mit deinem Unternehmen wachsen. So, und jetzt haben wir hier ganz, ganz wirklich konkrete persönliche Herausforderungen auch, ja. Wie schaffe ich es überhaupt bei dem ganzen Stress zu entspannen? Wie lerne ich kontinuierlich weiter, so dass ich den Anforderungen gewachsen bin? Wie kann ich mich denn mit neuen kulturellen Anforderungen vertraut machen, wenn ich jetzt auf einmal mit Asiaten oder Südamerikanern oder auch Nordeuropäern zu tun habe, die vielleicht andere Gepflogenheiten haben? Das heißt, es geht hier komplett um das persönliche Wachstum und auch hier, wie in allen anderen Phasen zuvor, teile ich im Wesentlichen meine, ja, sagen wir, circa 30-jährige Erfahrung im internationalen Management, in der Geschäftsführung, im Unternehmertum. Das heißt also, ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer, der mit mir arbeitet, kann sich eben auch wirklich in diesem ganz persönlichen Bereich unterstützen lassen, wenn er das möchte oder sie das möchte. Und das habe ich auch schon öfter getan. Das geht dann teilweise tatsächlich wirklich bis ins Detail, wo die Leute sagen, Mensch, ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Und dann macht man einfach so Übungen, dass man sich einfach mal aufschreibt, wo geht denn die Zeit über hin. Da gibt es ja diese schöne Dido-Methode da, Day oder Dilo, Day in the Life of heißt das. Ja, da schreibt man sich immer auf, ja, okay, jetzt war ich 10 Minuten Kaffee trinken und dann war ich nochmal 10 Minuten Kaffee trinken. Und dann sag mal, vielleicht am Ende ist es ein bisschen flapsig, muss man ein bisschen weniger Kaffee trinken gehen, dann hast du schon wieder eine Stunde am Tag raus für deine Arbeit, ja. Also solche Sachen habe ich auch schon gemacht und mache das auch immer mal wieder, weil es manchmal tatsächlich an diesen wirklich hands-on kleinen Dingen liegt, wo du mit ganz kleinen Tricks schon sehr, sehr große Verbesserungen erwirken kannst. So, und das ist eben die Strategic Growth Formula, die dann meinen Klienten erlaubt, mit mir entweder in einer bestimmten Phase uns zu widmen und da rein zu tauchen oder ja theoretisch auch die ganze Reise mit mir zu gestalten.
Ja, das ist, du hast eben am Anfang gesagt, dass viele Mittelständler irgendwo auf einem Plateau verharren. Ja, genau. Das hat ja auch nicht immer mit Einflüssen aus dem Markt zu tun, sondern manchmal sind es ja auch tatsächlich die Unternehmer selber, die entweder limitierende Glaubenssätze haben oder sich nicht so aus dem Tagesgeschäft rausnehmen können oder wollen, um sich Freiräume zu schaffen für strategische oder persönliche Weiterentwicklung. Also da ist tatsächlich ja der Unternehmer selber auch häufig der Schlüssel für weiteres Wachstum.
Ja, meistens würde ich sagen.
Kann ich das total bestätigen. So, und wenn das Unternehmen jetzt so skaliert ist, wie du das beschrieben hast,
ja,
könnte man ja theoretisch sagen, okay, ich verkaufe das Ganze. Ja. Je nach Lebensplänen oder Alter oder was auch immer. Wie läuft sowas dann ab?
Ja, also da muss man vielleicht einen Schritt vor dem Prozess gehen. Ne? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, diese Entscheidung ist festgefallen und die wird auch umgesetzt. Das ist aber bei weitem nicht so sicher. Ja, ich meine, du bist ja auch in einer Nachfolgesituation integriert gewesen, wie wir eben auch im Gespräch kurz erfahren haben. Es ist eben oft nicht so ernst gemeint mit dem Firmenverkauf. Und selbst im Nachfolgeumfeld habe ich das schon erlebt, dass sich Firmengründer, insbesondere wenn deren Geschäft immer noch sehr, sehr stark von ihnen abhängig ist, bisweilen äußerst schwer trennen können. Das heißt also, der Kopf sagt irgendwie, ja, es ist mir so langsam Zeit. Also ich hatte mal ein Beispiel mit einem Unternehmer, der hatte was sehr, sehr Innovatives gemacht. Rein organisatorisch war er jetzt nicht so der Allertalentierteste, aber war so ein Tüftler halt. Der typische Tüftler-Typ, der mit seiner tollen Idee, seinen innovativen Ideen ein Unternehmen aufgebaut hatte. Blöderweise hing das Unternehmen noch sehr stark von ihm ab, kann man aber regeln nach Verkauf, dass er für eine Zeit lang drin bleibt und so weiter. So, und der Mann hat mir tatsächlich über 3 Jahre erzählt, er wolle verkaufen. 3 Jahre, bis ich dann irgendwann gesagt habe, komm, wenn du in deinem Büro sterben willst, ne, dann lassen wir das jetzt. Ich habe das im Prinzip den Prozess abgebrochen. Also das muss man schon mal sehr, sehr klar machen, dass das wirklich am Anfang, dass das wirklich eine de facto Entscheidung ist, und dann muss man sehr, 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 sehr gut für sich selber prüfen.
Ja, ja, also das Loslassen ist also da so ein bisschen das Thema.
Das Loslassen. So, und jetzt ist das öfter auch mal so bei jüngeren Unternehmern, da ist ein anderes Thema. Da kommt also, sag mal so, die Mitte 40, Ende 40-Jährigen. Gibt auch öfter. Die haben schon was aufgebaut und haben gesagt, Mensch, klasse, wird es eigentlich mein Porsche gerne ein bisschen öfter fahren, ne? Und nicht immer nur 17 Stunden hier drin hängen. Und die kommen dann, sag mal, in der schwachen Stunde, vielleicht nach einem Glas Wein oder zwei, zu der Überzeugung, jetzt verkaufe ich den Laden. Und auch da gilt gegenüber sich selbst äußerste Vorsicht auch nochmal walten zu lassen. Denn da habe ich auch schon mal einen Fall gehabt, der hat mir ganz klar gesagt, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, kommen immer so die klassischen Sachen, die sind dann so Ende 30, Mitte 40, ja, ich will jetzt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ne? Meistens sind solche Leute einfach so besessen von ihrem Geschäft, dass das eigentlich so nie so, ja, das sind jetzt nicht die super Ehemänner und Superdaddies, sage ich erstmal in Anführungszeichen, ja, oder Ehefrauen, ne, können ja auch Frauen.
Ob die Familie das dann gut findet, steht auf dem anderen Blatt, ne?
Steht auf dem anderen Blatt, ja, nach dem Motto Papa and the Porters, ne? So, da kommt es dann eben auch oft vor, dass diese Entscheidungen sehr, sehr schnell revidiert werden. Und das muss man einfach für sich klar haben, weil es ergibt dann auch keinen Sinn, denn sowas dann allein zu machen, ab einer gewissen Größe, ja, macht das nur noch mit dem Berater Sinn. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Berater bin, sondern weil es einfach so ist. Du kannst ein Unternehmen schon, würde ich sagen, ab 10 Millionen Umsatz sehr, sehr, das ist ein riesiger Aufwand, sage ich mal. Und den kannst du, wenn du im operativen Geschäft als Geschäftsführer oder Inhaber bist, sehr, sehr schwierig leisten. Das heißt, ein Berater muss dir diese Sachen abnehmen. Und bevor du jetzt, sag mal, da auf jemanden zugehst, dann solltest du wirklich glasklar mit dir im Reinen sein, dass das ist. Aber das ist eigentlich, sag ich mal, so eine Side-Story. Wie beginnt das denn? Jetzt nehmen wir an, die Sache ist entschieden, ich will mein Unternehmen verkaufen. Dann suche ich mir als allererstes mal, ab einer gewissen Größe, ne, suche ich mir als allererstes mal einen vernünftigen Berater. So, jetzt ist es auch wichtig, dass man hier entsprechend screent, was ist mir jetzt wichtig? Ne? Ist mir beispielsweise so etwas wichtig, dass das sauber und effizient abgewickelt wird? Ist mir eine große Marke wichtig? Ja, will ich das jetzt unbedingt mit PwC, KPMG oder Goldman Sachs machen? Also jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Im Mittelstand sind das eher dann, sag ich mal, sowieso auch eher Hidden Champions, die sowas machen, aber da gibt es auch starke Markennamen im Mittelstand, die so etwas machen. Will ich international Investoren suchen? Wer ist mehr spezialisiert vielleicht auf Finanzinvestoren? Wer ist mehr spezialisiert? Also ich muss so eine Kriterienliste mir machen, was mir wichtig ist. Ja, und wenn ich beispielsweise, wenn es mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass die Sicherheit, das macht, sagen viele Unternehmen, ne, Unternehmer, ja, mir ist die Sicherheit der Arbeitsplätze für meine Mitarbeiter sicher. Oder mir hat mal einer gesagt, meine Frau, die hat ein offizielles Amt hier bei uns im Umkreis. Und ich kann mir das nicht erlauben, ja, egal wie, dass nach Übernahme mein Unternehmen und meine Mitarbeiter schlecht behandelt werden, das kommt zurück wie ein Boomerang. Es geht nicht. Also, das heißt also, da muss man dann auch in der Beraterauswahl seine Kriterien haben. Ist das so? Und dann beginnt der ganz normale Prozess. Was macht der Berater zuerst? Also, wie gesagt, ich würde immer als allererstes mal sollte man sich sehr, sehr genau überlegen, wie attraktiv ist denn dieses Unternehmen jetzt für den externen Markt. Das sollte man sich selber schon als Unternehmer überlegen. Ich habe eben drüber gesprochen, über die sogenannte Vendor Due Diligence da reinzukommen. Das würde ich immer auch als Berater im Unternehmen vorschlagen, sich wirklich ganz klar zu machen, ist das Ding überhaupt so veräußerbar, wie es jetzt da steht? Oder muss ich das einfach jetzt nochmal ein bisschen anders präparieren? Kann ich hier gleich auch nochmal ein Beispiel geben, wohin das führt, wenn das nicht so ist? Und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss am Anfang auch so eine Firma qualifizieren. Also wie im Vertrieb praktisch, bevor man irgendwo tote Pferde reitet, ist eine Qualifikation am Anfang sehr, sehr wichtig. Und das ist auch nicht nur im Sinne des Beraters, sondern auch im Sinne des Unternehmers. Wenn das aber so ist und sagt, Mensch, ja, das ist schon ein klasse Unternehmen. Also da kriegt man ja auch schon ein Feeling dafür, was da machbar ist und so weiter. Dann geht man durch einen Standardprozess, da macht man allerdings, sage ich auch ganz ehrlich, ne, Augen auf bei der Beraterwahl. Also im Prozess machst du nicht den Unterschied. Also klar, ist ein Hygienefaktor, Berater sollte schon einen Prozess drauf haben. Aber den Unterschied machst du in den weichen Faktoren. Ganz klar, dann machst du erstmal deine normale Dokumentation. Du erstellst normalerweise einen Einseiter, einen sogenannten Blind Teaser, wo das Unternehmen und diese Gelegenheit für potenzielle Investoren zusammengefasst ist auf einer Seite, kurz und knapp. Also das ist wichtig, dass man das verteilen kann. Und dann natürlich haben wir auch ein Informationsmemorandum oder manche nennen das auch Factbook, ich nenne es immer Infomemo. Das ist dann so ein 30 bis 50 Seiten Paper, wo dann en Detail jetzt nochmal die Firma beschrieben wird, von der Strategie über das Portfolio bis zur Kundenstruktur, Finanzen etc. pp., Zukunftsaussichten und so weiter, mögliche Synergien mit strategischen Käufern und so weiter und so weiter. Also richtiger Verkaufsprospekt, könnte man sagen. So, diese Dokumente, die müssen de facto erstellt werden. Der Teaser geht dann in der Regel über den Berater anonym. Also der Berater sollte dann auch nochmal ein Idealprofil mit nach verschiedenen Kriterien beim Verkäufer abfragen. Also willst du das, willst du dieses, willst du komplett verkaufen oder willst du nur 50%, willst du ein Joint Venture eventuell mal und so weiter und so weiter. Also gibt es standardisierte Checklisten, die wir auch verwenden in dem Geschäft. Und dann weiß ich halt ganz genau auch, wo ist denn jetzt meine Zielgruppe? Und die muss eben targetiert werden. Ne? Manche sagen auch Scouting dazu. Die werden angesprochen. Die potenziellen Investoren kann man am Anfang, man kann es über soziale Medien machen, wenn ich einen Verkauf, kann man es ein bisschen breiter machen. Ich bin eher ein Fan von klassischer telefonischer Ansprache. Wirklich anrufen, insbesondere wenn es sich darum handelt, dass ich ein Kaufmandat habe. Ja, also ich will für meinen Mandanten etwas kaufen. Da bringt Social Media oder E-Mail gar nichts, da muss ich den Hörer in die Hand nehmen, weil ich dann dann habe ich einen direkten Kontakt und ich persönlich kann jetzt innerhalb von 30 Sekunden sagen, ob der angesprochene verkaufswillig ist, ja oder nicht. So, aber wir waren ja eigentlich beim Verkauf. Das heißt also, Teaser geht raus, erstes Interesse ist da, die sagen, oh ja, schicken Sie mal mehr. Jetzt ist natürlich wichtig, dass eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben wird vom entsprechenden Unternehmen oder Privatperson vielleicht, was weiß ich, oder auch Finanzinvestor, dass die Vertraulichkeit gewahrt wird. Sobald das unterschrieben ist, geht das Infomemo raus an die entsprechenden Leute. So, und dann habe ich ja vielleicht, sag ich mal, 10 Interessenten und die gucke ich mir dann auch alle an. Die kriegen zwar die Information, aber ich gucke mir die alle nochmal an und hol mir schon mal so ein bisschen erstes Feedback ein, bevor dann die Fragen auch beantwortet werden. Und jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann jetzt, das ist jetzt ein bisschen flexibel, ich kann jetzt direkt eigentlich schon eine Shortlist erstellen von vielleicht 3 Unternehmen, mit denen ich in weitere Verhandlungen gehen will. Oder ich lasse das erstmal ein bisschen breiter und mache das etwas später, nachdem Gespräche stattgefunden haben. Weil Gespräche kann ich auch 10 schon führen. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt 20 oder 50 Gespräche führen. Ich habe letztens mal mit einem gesprochen, das ist bei mir im Podcast. Ich glaube, der hat doch mit 20 oder 30 potenziellen, also 20 oder 30 Infomemos sind da rausgegangen. Das ist schon sehr, sehr viel. Die haben dann auch Gespräche geführt und dann haben sie erst eingedampft, ne?
Ja, aber dann wird auch klar, warum du sagst, das kann man schlecht neben dem Tagesgeschäft leisten oder da ist vielleicht auch der Mehrwert eines Beraters, weil du musst ja diese Daten fürs Infomemo ja zusammentragen, aufbereiten, ne, und im Mittelstand, ich sag mal, dein kaufmännischer Leiter wird schon komisch fragen, wenn du zu viele Details, für die du dich sonst beim Jahresabschluss nicht interessiert hast, auch mal haben willst. Und da musst du das auch in eine gescheite Form bringen und dann die Leute ansprechen. Also da wird ja schon klar, das ist ja wirklich ein strategisches Projekt, was wirklich auch jede Woche Zeit braucht, wenn ich es richtig mache.
Ja, das ist ganz genauso, ja. Und bei den kleineren Transaktionen, wir bei der Blunaranja machen ja Transaktionen zwischen 10 und 100 Millionen. Bei den kleineren Transaktionen ist es dann oft so, dass das in der Geschäftsführung oder Inhaberschaft bleibt dann dieses Thema. Man kann das aber auch abfedern, wenn man wirklich jetzt einen Prokuristen hat oder einen kaufmännischen Leiter, mit dem man jetzt 30 Jahre zusammenarbeitet.
Ja, dann kann man natürlich, das ist die Vertrauensbasis da.
Ja. Da würde ich trotzdem nochmal, ja, wie sagt man immer so schön, ne, man hat ja, also die Story von den berühmten Pferden vor der Apotheke, ne? Also man sollte dann trotzdem auch ein internes NDA machen mit seinen Vertrauenspersonen. Das ist auch dafür beide Seiten, bringt das wieder eine größere Sicherheit. Würde ich immer empfehlen, sowas zu machen. Es sei denn, es ist wirklich, sagen wir mal, keine, also absolut tiefe Freundschaft und was weiß ich. Aber in der Regel würde ich auch nochmal ein internes NDA machen, wenn ich Leute mit reinbringen möchte. Bei den kleineren Deals, so sagen wir bis so 50, 100 Millionen, machen das oft dann die Geschäftsführer noch selber. Ist bei denen aber auch dann nochmal ein riesiger Aufwand, alles zusammenzustellen, damit der Berater einen wirklich tollen und attraktiven Bericht oder Infomemo zusammenstellen kann. Das heißt also, sehr, sehr viel Arbeit, und das geht alles on top dann. Ich habe letztens mit jemand gesprochen, der hat seine Firma verkauft. Ich würde sagen, am Ende werden die so 20 Millionen bekommen haben. Für die Firma waren 4 Inhaber. Die haben das alles unter sich gemacht. Da wurde kein einziger in der Firma eingeweiht. War aber auch eine Mordsarbeit, trotz externem Berater. Weil mein Kontakt hat mir dann gesagt, wenn du dann noch, auch noch, keine Ahnung, Investoren suchst, also das ist die ganzen Dokumentationen aufbauen, so, dann wirst du nicht mehr fertig, kriegst nicht hin. So, dann ist der Berater aber nicht nur, sagen wir mal sozusagen, der diese ganze Arbeit abnimmt. Der Berater hat natürlich auch das Geschick, das so aufzubereiten, dass es attraktiv ist und wirklich spannend, dass es eine Geschichte ergibt, die spannend ist für den Markt und für Investoren. Weil du musst eine Geschichte erzählen. Es ist relativ uninteressant zu sagen, ja, wir haben so und so viel Anlagevermögen und dann haben wir so und so viel Verbindlichkeiten.
Ja. Das kann ich beim Bundesanzeiger nachlesen. Ne?
Kannst du auch im Bundesanzeiger. Also ist wichtig, eine Story zu erzählen. Das kann der Berater. Das kannst du selber oft auch nicht so. Insbesondere, weil man ja dazu neigt, auch oft sein eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen. Und dann gibt man es lieber am Dritten, der dann dort das entsprechend verkauft. So, jetzt nochmal schnell zu dem Prozess, weil ich komme da immer so vom Hölzchen ins Stöckchen, das bitte ich zu entschuldigen. Wenn man jetzt die Infomemos gesammelt hat, die Fragen beantwortet und so weiter, dann holt man sich unverbindliche Angebote ein. Das sind dann, also man kann Letter of Intent sagen oder auch Non-Binding Offer, ne? Also entweder LOI oder NBO, ich sage immer NBO, viele Leute sagen auch LOI, ist eigentlich egal, wie du das Kindchen nennst. Auf jeden Fall am Ende des Tages ist das so ein 4- bis 5-Seiter, ja, und dann steht halt eben drin, ja, wir wollen 100% der Paul Huber GmbH übernehmen zu folgendem Preis. So und so ist der Preis ermittelt worden. Wir machen das cash-free und debt-free. Das heißt also, man auf diesen Kaufpreis kommt in der Regel der Kassenbestand zum Stichtag drauf. Die Schulden werden abgezogen, also die Verbindlichkeiten werden abgezogen. Und dann hat man auch oft noch so eine Working Capital Berechnung, ja, wo man dann so durchschnittliche Berechnungen macht, wie viel Working Capital brauche ich dann. Und wenn das derzeitige Working Capital drüber liegt, wird diese Differenz gezahlt. Wenn es drunter liegt, wird die auch nochmal abgezogen. Also das sind so die klassischen Berechnungsmechanismen, die man dort hat. Kaufpreisermittlung macht man entweder über finanzielle, also über Finanzinstrumente, ja, wie DCF-Methoden, also Discounted Cashflow und solche Dinge, ist aber höchst theoretisch. Ich bin da nicht so der absolute Superfan davon. Pragmatischer ist es einfach gängige EBITDA oder Umsatzmultiplos zu nehmen, die im Markt gängig sind, in der Industrie gängig sind. Und dann ist es natürlich so, dass das ist ja natürlich auch für die eigene Ermittlung dessen, was man sich so wünscht, wichtig. Für den Käufer ist es auch wichtig, aber auf der anderen Seite, am Ende des Tages ist immer entscheidend, wie gerne möchte der Verkäufer verkaufen und wie gerne möchte der Käufer kaufen. Und da habe ich schon Dinge gesehen, da wurden Multiples verdoppelt oder irgendwie haben die sich in der Verhandlung so hoch geschaukelt, dass auf einmal der Preis 4-mal so hoch war und trotzdem wurde es gekauft. Also da schlägt dann die Realität oft die Praxis. Nach NBO, Angeboten NBO kommt die Due Diligence, aber nicht, sag ich mal, kommerziell, sondern dann kommen die Anwälte rein, die Wirtschaftsprüfer. Naja,
die juristischen Themen.
Ja. Genau. Und wenn dann keine Leichen im Keller sind, wird dann Kaufvertrag und so weiter verhandelt. Und am Ende sitzt man dann beim Notar und unterschreibt hoffentlich das Ganze. Ja.
Wie oft erlebst du es denn bei der Kaufpreisermittlung? Also meine Erfahrung aus mehreren Fällen ist, dass der Verkäufer, insbesondere wenn es so ein Tüftler-Typ ist, sein Lebenswert deutlich höher bewertet, als dass die normalen Kennzahlen hergeben würden. Also ich habe es schon mehrfach erlebt, da hat jemand Zahlen aufgerufen, die sich in keiner Weise mit dem Ertrag des Unternehmens gedeckt haben. Ist das auch schon mal passiert?
Immer.
Also heißt...
Ich habe noch kein Mandat gehabt, wo der Verkäufer mit einer realistischen Kaufpreiserwartung in die Gespräche gegangen ist. Noch keins. Und naja, die Begeisterung, die kühlt sich dann im Laufe der Gespräche und der Analysen dann auch schon mal ab. Ne? Das kommt jetzt wirklich drauf an. Ne? Gibt auch welche, die rufen einen exorbitant hohen Preis auf und kriegen den am Ende auch. Es gibt aber auch welche, Stichwort eigene Leistung unter den Scheffel stellen. Ich hatte mal ein Beispiel, da habe ich mit einem Dienstleistungsunternehmen gearbeitet. Wirklich ganz solide, ganz traditionell, lagen circa, würde man sagen, 100% von der Profitabilität über dem Branchenschnitt. Ja, also die Branche machte so 3-4%, die machten aber 8% EBITDA-Marge. Und das haben sie dann, das war während der Pandemie. Und das haben sie dann irgendwann mal gemerkt, wie gut sie sind, insbesondere weil sie aus der Pandemie so unglaublich gut rausgekommen sind. Und da wurde dann vom Verkäufer schon während der Vertragsverhandlung, da war ich persönlich dabei, mit Anwalt, also mit dem Anwalt meines Mandanten und Anwalt der Gegenseite, wurde während der Vertragsverhandlungen der Kaufpreis um 25% erhöht. Ja, also das kommt dann auch vor. Mein Mandant hat das akzeptiert, weil die wollten die Bude unbedingt haben. Ja, genau. Also das ist, um deine Frage konkret zu beantworten, habe ich nie, also manchmal erlebt man auch, dass man vielleicht sich ein bisschen unterschätzt, aber eigentlich ist es immer so, dass die Verkäufer erstmal auf den ersten Blick zu viel Geld wollen.
Ja, also deckt sich, wie gesagt, mit meinen Erfahrungen. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu dem Motiv des Verkaufes gehe, und wir sind ja hier auch im Nachfolgeschmiede-Podcast, wie häufig passiert das bei deinen Mandanten, dass jemand verkauft, weil er keinen Nachfolger hat oder es seinem Nachfolger nicht zutraut, das Unternehmen weiterzuführen?
Ja, das würde ich, also dazu muss man sagen, ich gehe nicht aktiv an Nachfolgemandate ran. Das ist vielleicht schon mal wichtig zu wissen, weil ich eben diese Problematik kenne mit den Unternehmern, denen es so schwerfällt, loszulassen. Wenn man jetzt auf mich zukommt und sagt, Mensch, Herr Rau, können Sie uns nicht dabei unterstützen, weil haben die Branchenkenntnis und so weiter, haben internationales Netzwerk, egal, was die jetzt über mich und meine Firma jetzt ermittelt haben und die denken, das würde passen. Das würde ich wirklich immer, oder tue ich auch, sehr, also das prüfe ich auf Herz und Nieren, also wegen dieser Sache. Das heißt also, wenn ich aber dann, das heißt also, ich habe gar nicht so viele Nachfolgemandate. Ich mache die natürlich gerne, wenn ich auch sicher bin, dass das ernst gemeint ist. Ja, und das ist bei den Nachfolgern annähernd 100%, würde ich sagen, ne? Bei denen, die ich jetzt kennengelernt habe, die haben entweder keinen Nachfolger, also weil sie vielleicht kinderlos sind, oder die Kinder sind entweder nicht willens oder vielleicht auch nicht geeignet für den Job. Das kann ja auch sein. Das muss ja nicht sein, dass es schlechte Kinder sind. Die sind vielleicht geeignet für was anderes. Ja. Oder wie gesagt auch, ich habe mir vielleicht einen Geschäftsführer aufgebaut über die Jahre, Geschäftsführerin. Und wo ich sage, die packt's nicht. Oder, da sind wir letztendlich auch im Thema Management, Buyout und solche Geschichten. Da muss ich dann auch wiederum einerseits den Mut und zweitens auch die Mittel haben, um das tun zu können. Ne? Mhm. Also sehe ich sehr, sehr häufig. Also das ist die Antwort eigentlich auf die Frage. Ich würde sagen, fast immer.
Ne? Ja, genau. Also ich glaube, du hast auch alle Motive drin. Ne? Entweder hat man keine Kinder oder, keine Ahnung, das Leben hat halt nicht so mitgespielt. Oder eben, die Kinder haben selber sich schon was aufgebaut und sind woanders schon in Brot und Arbeit und haben das gefunden, wo sie Bock drauf haben. Oder eben das Dritte, dass man es den Kindern selber nicht zutraut oder sie auch nicht überfordern möchte. Jeder hat ja andere Talente, ist ja ganz wertfrei.
Ich habe irgendwie ein Metallbauerunternehmen mit 150 Mitarbeitern, aber meine älteste Tochter, die ist begabte Künstlerin und ist in diesem Bereich schon sehr erfolgreich. Und das Letzte, was die machen will, ist irgendwie im Sauerland irgendwie Mittelständler führen. Also das, ja, kann ja alles sein, ne?
Ja, ja. Und dann spielt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen rein, was hat Papa zu Hause immer erzählt, wie schlimm ist das, eine eigene Firma zu haben? Genau. Also ich gibt jetzt ein Buch Erziehungsratgeber für Unternehmerfamilien, habe ich mir bestellt, muss ich noch abholen, wollte ich auch mal gewissenhaft lesen, gibt es wahrscheinlich demnächst auch nochmal eine Folge hier, fände ich ganz spannend, weil ich ja selber auch Kinder habe. Genau.
Lesen hilft dann auch noch, Benedikt. Dann.
Ja, auf jeden Fall. So, und alle, die bis hier zugehört haben, haben ja schon gemerkt, du bist rhetorisch und inhaltlich fit, du bist ja Host des Lessons to Grow Podcasts, bist da schon ja, ich sag mal vorsichtig, auf dem Weg Richtung 100. Folge.
Ja, ganz vorsichtig. Ich denke, im August hoffe ich auf ein Jubiläum. Da gibt's eine Jubiläumsfolge, genau. Dürfen sich alle Unternehmen und Geschäftsführer drauf freuen.
Für alle, die noch nicht reingehört haben, worum geht's in dem Lessons to Grow Podcast?
Ja, ich sage immer in der Einleitung, es geht um solides Wachstum. Da ist mir eigentlich das Wort solide wichtig, ne? Weil Wachstum auf Teufel komm raus und zu schnell, da hat man auch schon mal schön ein System gecrashed, ne? Also solides Wachstum, klare Führung, da habe ich auch bewusst gewählt, diesen Begriff. Also Menschenführung und natürlich auch Unternehmensführung, da ist für mich Klarheit in der Führung, ist für mich einer der wichtigsten Charakteristika und robuste Strukturen. Ja, so, und da sind wir wieder bei der Strategic Growth Formula, ne? Also ich will wachsen, ich will führen und ich will das Ganze aber wirklich robust haben. Also es geht wirklich darum, mittelständischen Unternehmern und, wie ich immer sage, Late-Stage-Entrepreneurs. Warum lege ich so Wert auf dieses Late-Stage? Weil ich meine, ein Startup an sich ist jetzt nicht so meine klassische Klientel. Das mache ich vielleicht mal irgendwie so ein bisschen als Business Angel oder aus Hobby so ein bisschen nebenbei. Mein klassisches Klientel sind die, ich sage immer, Startups, die vom Startup zum Grown-Up werden wollen, ja, also wenn sie irgendwann mal jetzt merken, oh, jetzt habe ich 15 Mitarbeiter, jetzt muss ich aber irgendwie meine Strukturen und jeden Abend Kicker spielen und Bier trinken ist jetzt auch nicht Weiß irgendwie nicht, mehr so ja. Und jetzt bin ich eigentlich auch nicht mehr hier der Lars, sondern ich bin jetzt der CEO, ja, das heißt also sowas wie Hierarchie wäre vielleicht auch nicht mal schlecht, auch wenn das Wort ja so böse klingt, aber ich komme blöderweise nicht aus, also denen dann zu helfen, sag ich mal, so mittelständische Facetten anzunehmen. Das ist auch ein Thema in diesem Podcast. Das heißt also, es geht wirklich um das Thema von der Wiege bis zur Veräußerung sozusagen. Was ist für mich wichtig, um als mittelständischer Unternehmer, als Geschäftsführer im Mittelstand, beziehungsweise auch Entrepreneur, Startup-Entrepreneur erfolgreich zu sein in meinem Business, aber auch als Mensch. Na, sind wir bei der letzten Phase von Growth Harness, wie kümmere ich mich auch um mich selber? Weil das ist immer die Gefahr, dass das verloren geht in dem ganzen Trubel.
Gibt's ja reichlich Beispiele, wo Leute das Familienleben, die Gesundheit, was auch immer vernachlässigen, bis dann irgendwann der große Schicksalsschlag kommt, ne?
So ist das,
genau. Ja, sehr schön. Ja, ich sag schon mal danke bis hierher. Jetzt haben wir gerade genau den Bogen passend geschwungen. Wie schaffst du es bei deinem ganzen Engagements, dass du für dich einen Ausgleich findest?
Ja, bei mir ist es ja so, meine Arbeit ist ja für mich schon mal der erste Ausgleich, ne? Das ist so. Also meine Mutter hat immer gesagt, was du da oben in deinem Köpfchen drin hast, das nimmt dir keiner mehr weg. Ja, und so wurde ich jemand, der gerne lernt, der immer wieder gerne, der einfach, den das begeistert, neue Sachen zu lernen. Und in meinem unternehmerischen Leben lerne ich halt eben auch ständig schon per se neue Sachen. Kümmere mich aber darum. So, mein Vater, der hat zu mir gesagt, Armin, du musst immer ein bisschen mehr tun als der Durchschnitt. Immer ein bisschen mehr als der Durchschnitt. So, und so wurde ich ein Leister. Das heißt also, Leistung ist für mich wichtig und Lernen und Leistung erfüllt mich. Das heißt also, ich habe schon mal nicht so dieses Problem dieser sogenannten Work-Life-Balance, weil Work ist für mich Life. Ja, weil es mich so einfach, weil ich mich da so verwirkliche. Ne? Ja. Aber natürlich muss auch ich oder will auch ich ausruhen und mich entspannen und einfach für mich sein. Ich bin ja so organisiert in der Blunaranja auch. Wir sind ja 20 Köpfe und sind virtuell organisiert. Ne? Und jeder arbeitet da, wo er will, wie er will, wann er will. Und ich sage jetzt nicht, was er will, aber wichtig sind die Resultate, die wir erzielen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier sitze in meinem Office und ich habe jetzt keine Meetings und ich will mal runterkommen, dann nehme ich einfach meine Gitarre zur Hand und spiele einfach zum Beispiel mal 15 Minuten Klimper was auf der Gitarre. Also Musik ist ein wichtiger Ausgleich für mich. Habe auch jede Woche Unterricht, habe auch erst vor 3 Jahren begonnen und ist für mich total toll. Dann natürlich Sport treiben, ne? Also gehe ins Gym und mache meine Laufeinheiten. die mir sehr, und dann, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Das ist auch ein wichtiger, wichtiger Ausgleich. Also insbesondere meine Frau ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir verbringen wirklich auch, wie man immer so auf Neudeutsch sagt, Quality Time miteinander und tauschen uns auch aus, macht bei mir auch, die hat ja ihren eigenen Beruf, macht aber auch bei mir im Hintergrund so Office-Management-Geschichten und so. Das ist mir sehr wichtig. Das sind so, sag ich mal, so die drei Punkte. Also die Musik, dann der Sport, der aber kein nicht leistungsorientiert. Ja. Ne? Also ich fahre im Winter auch mal gerne Ski.
Ja, bisschen fit bleiben.
Fit bleiben, genau. Ausgleichssport, also ohne jetzt da die große, weißt du, ich muss keinen Ironman mehr machen, sowas nicht. Aber einfach Ausgleichssport. Ja, und dann wirklich ganz, ganz wichtig für mich, Familie, Freunde, schöne Stunden beim guten Essen, guten Glas Wein. So mache ich das. Aber ja, man muss da wirklich auch sehr, sehr aufpassen mit sich selber, ne? Weil es ist auch nicht immer alles, das Unternehmerleben ist, weißt du selber, ist auch nicht immer alles, ne, alte Sonnenschein. Man muss immer schauen, dass man sich auch so ein bisschen persönlich schützt, ne?
Ne, ist richtig. Irgendwann muss man auch sagen, jetzt versuche ich mal, dass der Kopf nicht mehr permanent rattert und neue Ideen schmiedet. Das kenne ich.
Genau.
Und du hast, ihr seid 20 Köpfe, du bist jetzt schon sehr lange selbstständig. Was nervt dich an der Selbstständigkeit oder am Chefsein und was findest du daran gut?
Ja, nerven tut mich eigentlich nichts, aber womit ich noch nicht so richtig zufrieden bin, ist, dass der Laden immer noch nicht ohne mich läuft. Ne? Also, also meine Vision ist ja, irgendwo auf einer Palme zu sitzen und ab und zu kriege ich mal eine WhatsApp und sage, Armin, soll mal rechts oder links rum? Dann sage ich rechts rum, ja. Und dann höre ich aber wieder 3 Tage nichts. Also erst mal ein bisschen flapsig gesprochen. Also das ist irgendetwas, wo ich noch am Arbeiten bin, weil ich denke, wenn dein Unternehmen zu stark von dir abhängig ist, Stichwort auch Exit, ist ja einer für sich gar nicht schwieriger, ne? Dann bist du ein Selbstständiger mit Angestellten. Ne? Ja. Aber kein Unternehmer. Das ist etwas, wo ich sage, ja, und am meisten, das ist ganz klar Freiheit.
Ja. Das ist für mich. Das ist bei vielen Unternehmern so.
Das ist das größte Geschenk des Unternehmertums, ja. Und weißt du, ich sage mal so, jetzt haben wir übertrieben gesprochen, wenn es jetzt 12 Uhr ist und also ich mache zum Beispiel jeden Tag eine Siesta. Ja, konnte ich als Manager nicht. Ich konnte mich ja nicht im Büro auf den Schreibtisch legen oder was.
Ja.
So, ich mache jeden Tag meinen 20, 25 Minuten Powernap, Siesta. Ja. Und seitdem ich selbstständig bin, das ist für mich einfach schon ein Relikt. Das ist eine Freiheit, die du dir in der Regel so als Angestellter eigentlich nie nehmen kannst. Ne? Ja. Weil dann ist immer irgendwie ein Meeting und immer ist da irgendwie ein Chef oder ein Kollege, der was von dir will. Und das hast du als Unternehmer nicht. Und du, genau. Ja, das ist das, was wir am meisten
über die Freiheit. Du kannst ja selber priorisieren. Ne? Das ist,
Das
ist selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt.
Genau.
Ja. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, versuche ich auch regelmäßig zu schaffen. Jetzt hast du gesagt, du bist jemand, der lernt und leistet und lesen hilft, ist eben auch schon mal gefallen. Hast du für unsere Hörer abschließend noch eine Buchempfehlung?
Ja, also du hattest mich ja vorher so ein bisschen gebrieft, dankenswerterweise, Benedikt, deswegen konnte ich mir ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen. So, ich wollte jetzt etwas nehmen, was jetzt nicht so der allergrößte, was ist jetzt nicht der letzte Schrei, also nicht irgendwie, wie setze ich KI ein oder so etwas, das könnt ihr alles gucken. Aber ich bin hier über ein Buch gestolpert, was ich letztes Jahr mal gelesen habe. Und das ist mehr so über sich selber, weil wir alle tendieren, also auch wenn wir ja, glaube ich, schon gewisses Selbstbewusstsein haben und auch unsere Arbeit ordentlich erledigen. Jeder, den ich kenne keinen, der vollkommen frei ist von kleinen Unsicherheiten oder der sagt, Mensch, vielleicht bin ich ja doch nicht so toll oder vielleicht schaffe ich das ja alles doch nicht. Also so diese Selbstzweifelgeschichten, die jeder immer mal wieder mit sich so rumträgt, wenn man mal ehrlich ist. Und da bin ich letztes Jahr bei Hugendubel über ein Buch gestolpert, was mich wirklich sehr beeindruckt hat und mir wirklich sehr gute Inspiration gegeben hat. Und das ist von einer Autorin, die heißt Jen Sincero. Also Jen wie Jennifer, J-E-N und dann Sincero wie Sincere auf Englisch und O, ne? S-I-N-C-E-R-O, Jen Sincero. Und das ist auf Deutsch übersetzt, das heißt, du bist der Hammer. Okay. Ja. Und das ist, sag ich mal, so ein Manifest, ja, des Selbstglaubens und kleiner Tricks und Tipps, ja, wie ich, sag ich mal, einfach mal mich selber nicht immer so in Frage stelle und nicht immer so an mir zweifle oder so, tun wir ja nicht immer, ne? Sonst wären wir keine erfolgreichen Unternehmer. Aber es kommen immer mal diese Phasen, wo man sagt, oh, ne, und so weiter. Ja, und es ist wirklich, wirklich eine klasse Sache. Finde ich also sehr schöne Inspiration. Und das würde ich ganz gerne unseren oder deinen Hörern, den ja. Gehe ja davon aus, das sind eben auch meine Zielgruppe, würde ich Ihnen ganz einfach mal empfehlen. Kann man auch ja. sehr, sehr schön jetzt diese Urlaubszeit im Urlaub sich mal am Pool zu Gemüte führen. Sehr, sehr schöne, klassisch amerikanisch so, ne? Also unterhaltsam und trotzdem lehrreich. Also das,
ja, das ist ja ein Punkt. Man hat ja, also vielen Dank dafür. Aber das ist auch ein Punkt, da wollte ich nämlich irgendwann auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Diese Selbstzweifel, die ja jeder hat und auch als Unternehmer, selbst wenn der Laden läuft, wenn du tolle Mitarbeiter, tolle Kunden hast, die Zahlen passen und dann hast du doch immer so einen Moment, wo du, ey, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Und vielleicht hat man da gar nichts falsch gemacht, sondern es ist einfach das Leben oder irgendwelche Einflüsse von außen, aber trotzdem hinterfragt man sich ja selber als denkender Mensch dann doch manchmal.
Genau, so ist es, ne? Und du bist der Hammer, mir hat der Titel auch gut gefallen. Ich bin da drüber gestolpert, ne? Ich habe es nicht aktiv gesucht, habe ich das hier musste, habe ein bisschen geblättert, aber das hier musste man mitnehmen. Und doch wirklich, wirklich eine schöne Sache.
Ja, super. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Einblick. Vor allem auch, wie so ein Verkaufsprozess nachher ablaufen kann für die, die keine Nachfolge bewältigen können oder möchten. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der da so tief hat reingucken lassen. Und bedanke mich für deine Zeit, für deine Impulse. Und wo findet man dich am besten? Ich habe gesehen, du bist bei LinkedIn aktiv.
Ansonsten auf deiner Webseite. LinkedIn nach Armin L. Rau suchen, beziehungsweise wenn man mich und meine Geschäfte ein bisschen kennenlernen will, am besten arminlrau.com. Ja, es wird dann umgeleitet auf eine Seite, die heißt lessons2grow.de, kann man auch nehmen. Ja. Also
weiter gehen. Wie schon erwähnt, der Lessons to Grow Podcast, hörenswert und gut gemacht. Also habe ich auch schon reingehört.
Hast du schon reingehört? Das freut mich.
Klar. War auch für mich was dabei.
Oh, schön. Vielen Dank, dass du heute reingehört hast in Lessons to Grow mit dieser Folge, wo ich Gast bei der Nachfolgeschmiede war im Podcast. Der Podcast ist mittlerweile auch live. Da kannst du ihn auch dir mal anhören. Wenn du dich für die Themen Firmenverkauf bzw. die Strategic Growth Formula, wie du mit deinem KMU jetzt dein Wachstum entweder anstoßen oder absichern oder vielleicht auch verändern kannst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info@lessons2grow.de. Ich antworte sofort und mache mit dir einen Termin aus, wo wir mal die Lage in deinem KMU bzw. deinem Startup besprechen. Bis dann. Dein Armin.